Mein Name ist Günter Sucher, ich bin der österreichische Wirtschaftsdelegierte für Brasilien.
Mein Name ist Sigmund Nemeti und ich bin der österreichische Wirtschaftsdelegierte in Jakarta, Indonesien.
Arnulf Kessel, österreichischer Wirtschaftsdelegierter, Manila. Im Oktober 2023 haben Österreich und die Philippinen ein Memorandum of Understanding unterzeichnet.
Österreich und Indonesien haben heuer ein Memorandum of Understanding zur Anwerbung von qualifizierten Arbeitskräften unterzeichnet.
Aktuell sind etwa 6.000 philippinische Fachkräfte in Österreich in unterschiedlichen Branchen tätig.
Die aus unserer Sicht interessantesten Branchen sind die Bereiche IT, Elektrotechnik, Ingenieurwesen, Gastronomie und Krankenpflege.
Agentur hat gesagt, dass ob ich wollte das machen zum Österreich. Ich habe gesagt, ja, warum nicht? Es ist super, dass es gibt noch viele Möglichkeiten für uns.
We expect cooperation for us to have sustainable recruitment. I'm Patricia Yvonne P.Y. Kaunan, Undersecretary for Policy and International Cooperation of the Department of Migrant Workers.
Look out! Wirtschaftsstories aus aller Welt aus erster österreichischer Hand. Aktuell fundiert, inspirierend. Und jetzt gute Unterhaltung bei der Diskussion über Arbeitskräftesicherung beim Europäischen Forum Alpbach 2024.
Einen schönen guten Morgen hier aus dem Böglerhof bei der Diskussion Alterndes Europa, Wohlstand sichern, Innovationen vorantreiben. Die Wirtschaftsdelegierten, die Sie hier in dem Lookout-Video gesehen haben, die sind in Ländern stationiert, wo wir im Rahmen der internationalen Fachkräfteoffensive aktiv nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die österreichische Wirtschaft werben. Der Grund dafür ist leider klar. Derzeit fehlen 177.500 Arbeitskräfte in Österreich, 82% der österreichischen Betriebe klagen über Mitarbeitermangel und im Jahr 2040 werden dann noch einmal 210.000 Arbeitskräfte dazukommen, die dann fehlen werden. Das heißt, das sind dann fast 400.000. Die qualifizierte Zuwanderung von Arbeits- und Fachkräften, das ist eine Maßnahme, aber es gibt natürlich auch andere Hebel und darüber wollen wir heute diskutieren. Und zwar bitte ich die Diskutanten jetzt zu mir. Bitte den Minister für Arbeit und Wirtschaft, Martin Kocher. Bitte schön. Annette Scheckmann, sie ist Vorständin bei der Strabag AG. Schön, dass du da bist. Und natürlich auch den Gastgeber der heutigen Session, Karl-Heinz Kopf, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich. Ja, darüber wollen wir diskutieren. Wie bekommen wir Fachkräfte nach Österreich? Wie motivieren wir die Fachkräfte in Österreich? Und das diskutieren wir natürlich nicht nur hier am Panel, sondern auch mit Ihnen, der wunderbaren Alpbach-Community. Mein Name ist Eva Weißenberger, ich bin Leiterin der Abteilung Digital Media and Communications der Wirtschaftskammer Österreich und wir zeichnen diese Diskussion für unseren Podcast Lookout Außenwirtschaft auf. Sie haben sich schon ein bisschen bemerkbar gemacht. Können Sie sich noch ein bisschen bemerkbarer machen, dass man Sie auch wirklich auf unseren Mikros hört, damit man dann bei der Aufzeichnung weiß, wir waren wirklich in Alpbach und da waren wirklich Leute, die zugehört haben. Vielen Dank, wunderbar. Man sieht, das Alpbach-Publikum ist immer noch so motiviert wie eh und je. Aber unser Thema ist ernst, alterndes Europa. Das Durchschnittsalter in Europa beträgt 44,5 Jahre. In Afrika, die Zuhörer und Zuhörerinnen unseres Podcasts wissen das, beträgt 19 Jahre. Das ist einfach ein großer Unterschied. Im Jahr 2014 wird der Anteil der ÖsterreicherInnen, die 65 Jahre und älter sind, auf 27% der Gesamtbevölkerung angewachsen sein. Und zwei Jahre später werden dann zwei Erwerbstätige einen Pensionisten erhalten müssen. Herr Minister, Sie waren 20 Jahre lang Experte, jetzt 5 Jahre Politiker. Sie werden der nächsten... Nein, ist eine andere Rolle, muss man schon sagen. Ne? Ja, aber können wir, es wäre auch ein, wir laden Sie auch gerne in unserem Podcast ein, um über diese Unterschiede zu reden. Aber wir sind ja eigentlich ein Geopolitik- und Weltwirtschaftspodcast. Deswegen jetzt, meine Frage zielt darauf ab, also Sie werden der nächsten Bundesregierung nicht mehr angehören. Was ist denn Ihre Expertenmeinung? Was muss Ihr Nachfolger, Ihre Nachfolgerin als erstes machen? Wo muss diese Person als erstes hingreifen, um eben diesen Fachkräftemangel zu beheben?
Ja, schönen guten Morgen, danke für die Einladung. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema. Ich habe versucht, die letzten Jahre immer wieder darauf hinzuweisen, dass angesichts der Demografie der Fachkräftemangel, der Arbeitskräftemangel in den nächsten 10 bis 15 Jahren zum Teil dramatisch werden wird, wenn es nicht die Maßnahmen gibt, die man braucht. Und wir werden immer wieder konjunkturelle Schwankungen haben. Und wenn die Konjunktur nicht so gut ist, dann wird das nicht so knapp sein. Aber in Aufschwüngen, in starken Konjunkturphasen, dann wird es manchmal sehr, sehr restriktiv werden, was es am Arbeitsmarkt an Möglichkeiten gibt. Jetzt gibt es am Arbeitsmarkt viele Potenziale, werden über viele sprechen. Interessanterweise hat der Arbeitsminister gar nicht so viele Möglichkeiten und der Wirtschaftsminister am Arbeitsmarkt zum Beispiel Anreize für Vollzeit zu setzen oder sowas, das ist steuerlich oder Lohnnebenkosten, da gibt es nur einen gewissen Anteil, die vom Ressort mitbestimmt werden. Was wir gemacht haben in den letzten Jahren, war auf zwei Dinge zu setzen. Ich glaube, das ist weiter für die nächsten Jahre auch entscheidend. Qualifizierungsmaßnahmen auf allen Ebenen, also gerade natürlich bei Menschen, die ihren Job verloren haben, aber oft schon früher mit dem Pflegestipendium, mit anderen Dingen haben wir versucht, einfach alles zu tun, Weiterentwicklung der Lehrberufe, dass es möglichst viele junge Menschen gibt, die tatsächlich gut ausgebildet sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil meistens werden doch Fachkräfte gesucht, nicht ungelernte Kräfte. Und der zweite Bereich, da haben wir gesehen, war natürlich die Rot-Weiß-Rot-Karte so umzugestalten, mit der Reform im Herbst 2022 ist sie in Kraft getreten, dass sie wirklich als Instrument, als attraktives Instrument, als proaktives Instrument der Fachkräfterekrutierung nach Österreich aus der ganzen Welt darstellbar ist. Und da ist vieles gelungen, glaube ich, aber das muss noch weitergehen. Es wird weitere Anpassungen brauchen und vor allem die Umsetzung über die Grenzen Österreichs, Europas hinaus, Österreich als attraktives Land positionieren. Und wenn wir die Durchschnittszahlen kennen, was das Alter in Afrika und in Asien betrifft, dann gibt es ein riesiges Potenzial natürlich. Und die Leute kommen gerne nach Österreich. Österreich ist, stimmt der Studie, der, ich glaube BCG war es, vor ungefähr 3-4 Monaten, Österreich ist Nummer 10 oder 11, was die Attraktivität des Arbeitsstandorts betrifft. Ja, da ist natürlich, die USA sind vorne, England ist vorne, also United Kingdom, Australien. Aber Österreich kommt dann relativ bald als ein Land, wo Leute gerne hingehen zu arbeiten. Und das muss man nutzen.
Es wurde jetzt schon angesprochen vom Minister. Karl-Heinz, du bist in den letzten Jahren unter anderem auch gemeinsam mit dem Herrn Minister um die Welt gereist, um Werbung für Arbeit in Österreich zu machen. Solche Reisen, was bringen die wirklich? Wo werden wir die Leute herbekommen?
Ja, auch von meiner Seite schönen guten Morgen. Es ist eingangs ja schon gesagt worden, wie groß das Problem oder die Lücke werden nicht nur kann, sondern werden wird. Bis ins Jahr 2040 hinein geht das Richtung 500.000 Menschen, die uns fehlen oder Jobs, die wir nicht besetzen können. Und da muss man dich an allen Hebeln ziehen. Der Herr Bundesminister hat schon einige erwähnt. Wir kommen sicher auch auf die anderen Themen dann noch zu sprechen. Aber Österreich ist seit Jahrzehnten auch ein Land der Arbeitskräftezuwanderung. Das waren natürlich die Nachbarstaaten primär aus dem europäischen Raum. Nur die haben in der Zwischenzeit dasselbe Problem wie wir. Alternde Gesellschaften, zu wenig Arbeitskräfte. Das heißt, das können wir uns bis auf ein paar Tausend wahrscheinlich, die immer noch kommen. Damit werden wir das Problem nicht lösen. Und jetzt haben wir uns halt in der Kammer mit unserer auch sozialpolitischen Abteilung dort mit dieser internationalen Fachkräfteoffensive ganz genau angeschaut, wo gäbe es denn Länder, die genau die umgekehrte Situation haben. Und die Philippinen beispielsweise sind so ein Land, 120 Millionen Einwohner, dieselbe Wirtschaftsleistung aber nur wie Österreich. Das heißt eine Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung natürlich um dramatisch weniger, aber arbeitswillige, gut ausgebildete Leute, die auch von ihrer Mentalität her gut nach Europa, nach Österreich passen. Die kommen ja seit Jahrzehnten überwiegend in den Pflegebereich, das kennen wir schon. Aber die haben auch in anderen Bereichen, in technischen Berufen, sehr gute Ausbildungen. Und sie machen eines, das Land, sie exportieren unter Anführungszeichen Arbeitskräfte geordnet. Also sie wollen, und das schaffen sie auch mit einem eigenen Ministerium, dieses Department for Migrant Workers, das geordnet mit anderen Ländern über zwischenstaatliche Abkommen so ablaufen zu lassen, dass man zwar dazwischen Arbeitsvermittler einschaltet, die sich aber zertifizieren müssen, die dort registriert sein müssen und anerkannt sein müssen und so einen geordneten Übergang ihrer Leute in andere Länder haben. Was haben die Philippinen davon oder Indonesien? Um nur zwei Fokusländer zu nennen. Wir haben andere. Brasilien beispielsweise, prüfen gerade Indien. Was haben die davon? Sie können ihre Leute, die sie ausbilden, nicht beschäftigen. Es gehen aber trotzdem, wenn sie ein paar Jahre, wenn sie manche auch länger im Ausland sind, ein Teil davon auch wieder zurück. Sie bringen natürlich Experience mit nach Hause. Also sie bringen Erfahrung mit zurück. Aber Wir wollen da einen kontinuierlichen Fluss und eine kontinuierliche Partnerschaft mit solchen Ländern haben, um halt ergänzend zu all den anderen Dingen, schauen, dass wir mehr Vollzeitbeschäftigung zusammenbringen, dass wir in anderen Bereichen Kinderbetreuung ausbauen, damit und diejenigen, die halt nicht voll arbeiten können, bessere Chancen haben.
Dazu kommen wir gleich noch. Jetzt würde ich nur die Annette Scheckmann mal fragen, wie viel der Mitarbeiter der Staba kommen denn von außerhalb der EU und wie viel brauchen sie eigentlich?
Also das ist eine sehr interessante Frage tatsächlich. Und als ich die neulich irgendwie auswerten wollte, musste ich feststellen, das kann ich gar nicht auswerten, weil wir im Konzern ein globaler Konzern sind. Das heißt, wenn ich mir auswerte, wie viele Mitarbeiter haben wir außerhalb der EU, dann sehe ich natürlich auch die chilenischen Mitarbeiter, die in Chile arbeiten. Also das hilft mir halt nicht weiter. Die Frage, die sich mir tatsächlich stellt, ist, wie viel brauchen wir? Das ist ja deine Frage. Wie viel brauchen wir? Wo stehen wir heute? Und dazu kann ich nur eins sagen. In der Straubing, wir wollen klimaneutral werden bis 2040. Und das heißt, wir müssen Innovation treiben, wir müssen Kreislaufwirtschaft im Bau einführen. Wir haben extrem viele Themen, die wir zu tun haben, die vor uns liegen. Und das Thema ist aber, dass wir natürlich, so wie es jetzt schon gerade meine Mitdiskutanten gesagt haben, der demografische Wandel uns zeigt, wir haben immer weniger potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich. Wenn ich mir unsere Zahlen anschaue, haben wir in den nächsten 10 Jahren 50% unserer Poliere, das sind die, die auf der Baustelle draußen stehen und noch wissen, wie man baut, die gehen in die Pension. Das heißt, die müssen wir auch nachziehen. Und das sind Themen, die begegnen uns heute schon und an denen müssen wir arbeiten. Und es ist ja das eine, dass wir klimaneutral werden wollen, aber es ist natürlich auch ein Thema für Österreich, dass auch Österreich klimaneutral werden möchte. Und du bist auch heute da, Barbara, und es müssen zum Beispiel Energietrassen gebaut werden. Diese Energietrassen muss jemand bauen und dafür brauchen wir die bestgeeignetsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die Feststellung ist ganz klar, wir finden sie in Österreich im Moment nicht. Wir haben 400 offene Stellen, die wir zu besetzen haben. Und ganz eine wichtige Frage, die wir uns alle stellen müssen, ist, wer sind die Fachkräfte? Und viele sprechen von Fachkräften, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die akademisiert sind. Wir sprechen von Fachkräften, diejenigen, die draußen auf der Baustelle arbeiten und tatsächlich dann den Bau durchführen. Und da haben wir ein echtes Thema und ja, da müssen wir Maßnahmen setzen.
Es zieht sich durch alle Ebenen und alle Qualifikationen quer durch.
Ja. Man muss jetzt dazu sagen, weil das ist ja eine Aufzeichnung, die Leute, die das dann hören, wissen nicht, wer angesprochen worden ist. Das war die Barbara Schmidt von der Energie Österreich. Die werden wir vielleicht dann nachher auch noch fragen, wie viel Mitarbeitende man für die Energiewende in Österreich braucht. Aber dazu kommen wir später. Was wünschst du dir denn von der Politik, wenn wir jetzt hier schon einen Minister sitzen haben? Wie könnte euch geholfen werden?
Also wenn ich Weihnachten spielen darf, gerne jetzt. Also was wir ganz dringend brauchen, ist tatsächlich ein Aufenthaltstitel für junge Menschen, die bei uns oder auch ältere Menschen, die bei uns lernen, die bei uns in die Lehre gehen. Und das haben wir heute nicht. Und wir sehen am Beispiel Deutschland. Wir haben bereits in Deutschland, in der Straubing AG Deutschland, 75 Lehrlinge aus Kamerun und Burkina Faso. Wir kriegen das in Österreich nicht hin. Wir müssen dort Handstände machen, um irgendwie mit irgendeiner Kooperation, mit einer FH eine Ausbildungsstätte zu ermöglichen, damit wir dann über drei Ecken, aber das dauert Jahre. Und das sind Handstände. Und das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen Unterstützung in diesem Bereich. Wir brauchen eine Vereinfachung der Rot-Weiß-Rot-Karte, die Prozesse zu vereinfachen, aber auch Mitarbeiterinnen in den Offices zu haben dort, die auch denen, die zu uns kommen, auch auf Englisch tatsächlich begegnen können. Und Sie hatten es vorhin schon angesprochen, Herr Bundesminister, was wir ganz dringend brauchen ist, die nächsten Generationen werden mehrere Berufe in ihrem Leben haben und wir brauchen schnellere Umschulungsmaßnahmen für diese zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil sich die Berufsbilder komplett und extrem schnell verändern. Und wir werden dort schnelle Umschulungs- und Einschulungsmaßnahmen brauchen, um diese Mitarbeiterinnen fit zu machen für die Industrie, egal in welcher Branche. Und eins, das ist mir schon ein großes Anliegen, ist das Thema Nostrifizierung von Berufstiteln aus dem Ausland. Da haben wir ein echtes Thema. Es ist so ein hoher Standard. Wir kriegen es schier nicht hin. Wir kriegen sie nicht hierher, damit sie bei uns ausgebildet werden. Und wir kriegen aber ihre Berufstitel aus dem Ausland nicht nostrifiziert. Das ist quasi ein Zunichtemachen jeglicher Möglichkeiten, Leute für uns tatsächlich nach Österreich zu bringen. Obwohl, und da gebe ich Ihnen recht, sehr viele natürlich sehr gerne nach Österreich möchten. Ich bin ja auch hergekommen. Wie man uns schwer hören kann.
Bitte bleiben Sie.
Ja, gerne, werde ich.
Jetzt werden Sie der nächsten Bundesregierung nicht mehr angehören und auch Karl-Heinz Kopf kandidiert nicht mehr für den Nationalrat, wird daher wahrscheinlich auch nicht bei den nächsten Regierungsverhandlungen aktiv teilnehmen. Das weiß man. Okay, gut, dann ist umso besser. Dann darf aber vielleicht weniger verraten.
Soll sich niemand zu früh fragen.
Die Frage lautet, wie realistisch ist es denn, dass die Wünsche von der Annette Scheckmann und von Strabag und von vielen anderen Betrieben in Österreich Eingang in das nächste Regierungsprogramm finden?
Ich glaube, sehr realistisch, weil es kann niemand an diesen objektiven Zahlen vorbei. Jetzt weiß ich schon, steckt gerade beim Thema Zuwanderung, und das wird ja immer alles miteinander vermischt, von Fluchtbewegungen bis Arbeitsmigration und Ähnlichem, leider. Und es wird halt stark das Thema missbraucht, auch ideologisch, und viel auch Missbrauch damit getrieben. Fakt ist, wie gesagt, man kann an den Zahlen nicht vorbei, und darum wird es eines der obersten Gebote sein müssen, das, was Sie jetzt gerade alles geschildert haben, auch wirklich zu realisieren. Die Rot-Weiß-Rot-Karte ist schon toll modifiziert worden in deiner Zeit, Herr Minister. Worum es jetzt aber geht, sind genau die Anerkennungen und die Nostrifizierungen von Ausbildungen. Das muss standardisiert und digitalisiert werden. Wir haben das gerade jetzt mit den Philippinen auch besprochen. Dann kommt noch dazu, du kriegst es ganz schwer in den Griff, diese informellen Qualifikationen, ja, die keine formalen Zeugnisse haben, wo aber Leute in praktischen Berufen irrsinnig viel erlernt haben und Fähigkeiten haben. Ist natürlich nicht einfach, um Missbrauch zu vermeiden. Wie kriegen wir das in so ein System hinein? Weil da gäbe es Potenziale relativ große. Und das ist auch so ein Punkt. Also ich glaube schon, dass man das hinkriegen kann. Und ich meine, man muss ja, wie gesagt, wenn uns bis 2040 500.000 Leute fehlen, nämlich ständig fehlen, dann heißt das schlicht und einfach, wirtschaftliche Potenziale nicht ausschöpfen zu können. Und am Ende des Tages heißt das Wohlstandsverlust, wenn wir das nicht in den Griff kriegen. Das kann doch niemand wollen. Und ich glaube, spätestens dann, wenn der Druck noch größer wird, und jetzt kommt noch die Tendenz in der Gesellschaft dazu, eher weniger arbeiten zu wollen als mehr, hat nicht nur finanzielle Hintergründe, es ist einfach eine gesellschaftliche Entwicklung, die stattfindet. Man muss sich vorstellen, wir haben seit 2019 etwa 150.000 Beschäftigte mehr, aber es werden weniger Arbeitsstunden von diesen geleistet als vorher. Damit ist ganz klar, dass wir da noch mit einem zusätzlichen Trend zu kämpfen haben, neben der Demografie. Also wird an der Zuwanderung und an der Arbeitsmigration kein Weg vorbeiführen.
Darf ich ganz kurz darauf reagieren, weil ich das sehr, sehr ähnlich sehe. Und einen Satz möchte ich dazu noch sagen, der mir die letzten Jahre aufgefallen ist. Wir haben natürlich in den letzten 10, 15 Jahren bis vor ungefähr 3 Jahren, wo sich das auch sehr stark gedreht hat, wo dann auch die Aufmerksamkeit da war, ein System der Zuwanderung gehabt, das eigentlich abschreckend war. Ja, also lange Prozeduren, eigentlich sollten die Leute gar nicht kommen, außer in Ausnahmefällen irgendwelche Spitzenkräfte, und die hat man trotzdem nach Österreich gebracht.
Also gerade so sitzt man immer noch nicht da.
Genau. Und jetzt ging es darum,
andere Länder wie Kanada werben seit 60 Jahren um Fachkräfte aus aller Welt.
Darum geht es jetzt geht's darum, auch die Kultur in den ganzen Institutionen, bei der Nostrifizierung, bei der Genehmigung der Rot-Weiß-Rot-Karte, in allen anderen Ministerien, die mitverantwortlich sind, auch diese Kultur zu ändern. Und das passiert. Wir haben einen internationalen Fachkräfteausschuss, viele Ministerien, die Agenturen, die Sozialpartner. Das kommt jetzt Schritt für Schritt. Und ich glaube, die nächsten Jahre werden viele Verbesserungen bringen in der Praxis. Wir haben eine Reihe von Dingen schon angestoßen. Ein Pre-Check-Register, wo man einfach noch viel schneller nicht reglementierte Berufe anerkennen kann. Die reglementierten Berufe sind die schwierigsten. Die Nostrifizierung ist tatsächlich etwas sehr Byzantinisches manchmal. Da müssen wir noch besser werden. Aber ich glaube, da kommt man hin. Das ist eine Frage der Kultur. Und dann gibt es ein paar Dinge, die auch passieren müssen. Wir haben auch vorgeschlagen, Frau Scheckmann hat es gesagt, dass Lehrlinge, wenn sie volljährig sind, nach Österreich über Rot-Weiß-Rot-Karte kommen sollen. Davon gehe ich aus, dass das in der nächsten Regierung verwirklicht wird. Wir waren knapp davor. Am Schluss hat man keine Einigung gefunden mit dem Koalitionspartner, aber das wird passieren.
Ich glaube, dass es sogar noch einen Hebel gäbe. Es gibt Länder, die haben zum Beispiel ein Arbeitssuchevisum, wo zum Menschen Beispiel, ein halbes Jahr ins Land kommen können, bei 2, 3 Firmen auch versuchsweise arbeiten können und erst dann in der Regel Aufenthaltsbewilligung hineingehen, wenn sie dann tatsächlich einen Job bekommen. wird auch nicht die Welt niederreißen, oder? Aber es wäre ein zusätzlich additives Instrument, um vielleicht auch den Zugang zu erleichtern. Weil viele Betriebe natürlich sagen, ja, die Prozedur, jemanden herzuholen, ist so kompliziert, dann mache ich das alles und dann stelle ich womöglich fest, dass vielleicht die Person nicht doch passt, nicht passt und die Arbeitsbewilligung ist aber auf diese Firma bezogen und sonst auf niemanden. Ne? Das heißt, dann beginnt womöglich in einem anderen Betrieb die Prozedur wieder von vorne. Das schreckt auch manche ab und da wäre vielleicht so ein Instrument auch noch hilfreich.
Braucht es auch ein Umdenken in der Integration? Müssen wir, also ohne das Wort willkommen, weil das ist eben zum Thema Asyl jetzt anders konnotiert, aber müssen wir diese Arbeitskräfte intensiver in unsere Gesellschaft integrieren? Müssen wir sie mehr eben willkommen heißen, aber halt die wir brauchen und nicht die einfach vor der Tür stehen?
Also ich glaube immer, dass wir in Österreich da eine komische Debatte führen. Österreich ist ein Land, das Arbeitskräfte aus vielen Ländern sehr gut aufnimmt. Und in den Betrieben funktioniert das super. Ich sehe viele Betriebe, ich weiß, da sind dann 20, 30, manchmal 50 Nationen vertreten, das funktioniert. Und Arbeit ist der perfekte Integrationsmechanismus. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, ich glaube, du hast es gesagt, Karl-Heinz, wir haben eine der höchsten Quoten an ausländischen Arbeitskräften in der gesamten EU und in Europa. Die Schweiz hat eine höhere Quote, Luxemburg hat höhere Quote, also ganz kleine Länder, Luxemburg, und die ganz kleinen Länder, aber dann kommt bald Österreich. Das heißt, das funktioniert ja schon alles. Und wir haben über die letzten Jahrzehnte viele Arbeitskräfte nach Österreich gebracht. Die kamen zum Großteil, das stimmt, aus der Europäischen Union oder aus dem Umfeld Westbalkan, aber auch aus anderen Teilen der Welt. Und das wird in Zukunft genauso sein. Ja, es braucht natürlich ein Gesamtangebot. Der Wettbewerb, den es jetzt gibt um Fachkräfte aus der ganzen Welt, führt dazu, dass ich noch mehr schauen muss, wie kann ich diese Fachkräfte unterstützen bei den privaten Dingen, die es so gibt, Kindergarten, Schulplätze für die Kinder, habe ich Angebote für beide Partner, wenn ein Ehepaar kommt und so weiter. Aber diese Angebote gibt es zum Teil auch schon, die werden sicher besser werden müssen noch, aber grundsätzlich integrieren wir Arbeitskräfte aus dem Ausland in den Betrieben sehr, sehr gut und da gibt es auch ganz wenige Probleme, ist mein Eindruck.
Darf ich dann auch vielleicht kurz anschließen? Ich möchte das ganz gern bestätigen. Ich glaube aber auch, dass wir uns da auch nicht aus der Verantwortung nehmen wollen, ja, als Betrieb, als Unternehmen. Das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt von uns, wenn wir sagen, Mitarbeiter sind unser größtes Asset und das ist unsere Kernsäule unseres Erfolges, dann ist klar, dass wir uns natürlich auch um das Wohlergehen unserer neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern wollen und müssen, die von extern jetzt in das neue Land kommen. Und wir sehen das also am Beispiel eben, da kann ich darüber sprechen, von diesen 75 Lehrlingen, die aus Burkina Faso gekommen sind. Wir hatten sie in Deutschland in einem Ausbildungszentrum zunächst alle gemeinsam dort und haben dann nach einem Jahr erkannt, das ist nicht gut, weil da kommen sie, da werden sie, da integrieren sie sich nicht wirklich. Die sprechen ein gutes Deutsch.
Sich, ja.
Genau, aber sie sind unter sich. Und der nächste Schritt ist jetzt, dass wir als Betrieb sagen, nein, wir haben ja genügend Plätze in ganz Deutschland. Wir verteilen genau diese Lehrlinge auf unterschiedliche Plätze. Und natürlich, das muss man auch dazu sagen, es wird nicht an jeden Ort jemand aus Burkina Faso in Deutschland gehen können. Auch das ist leider eine Realität. Aber auch dem stellen wir uns. Und auch das ist ein Thema der Integration und auch der Verantwortung des Unternehmens zu sagen, was tun wir? Und ich glaube, Sie haben gerade gesagt, Herr Bundesminister, das Thema ist, wir werden immer mehr auch um diese ausländischen Arbeitskräfte kämpfen auf unserem Markt hier. Und da werden die Betriebe in der Pflicht sein, aber in der natürlichen Verantwortung, gar nicht in der Pflicht, sondern als beste Führungskraft zu sagen, was tue ich für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil das ist meine Führungskultur und das ist mein Führungsanspruch.
Und Wettbewerb findet natürlich auch dort statt. Also wenn ich mir denke, letzter Besuch auf den Philippinen, ich war dort nicht allein.
Ja,
Deutsche, genau, Kanadier, alle waren unterwegs dort.
Alle haben das gleiche Problem. Also nicht alle, aber sehr viele.
Einen anderen Hebel zum Thema Arbeitskräftesicherung wurde schon angesprochen. Das ist die Teilzeitquote. Da liegen wir in der EU nach Holland auf dem zweiten Platz. Und jede zweite Frau, die in Österreich arbeitet Teilzeit. Annette Scheckmann hat kürzlich auf LinkedIn einen sehr interessanten Post gemacht, ein bisschen provokativ gemeint, aber das werden wir gleich erfahren. Grundsätzlich bin ich gegen Teilzeit. Warum hast du das geschrieben? Was meinst du damit?
Ja, es ist auch genau so gemeint. Es ist provokativ, genau. Und das will ich nämlich auch. Ich will eine Diskussion. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich das geschrieben habe. Teilzeit, was ist Teilzeit? Teilzeit bedeutet in seiner reinen Form weniger Arbeit, weniger Aufgaben in weniger Stunden und damit weniger Output. Soweit die Theorie. In der Praxis und das, was wir sehen, und du hast es gerade angesprochen, das Thema der Frauen, das ist meistens auch bei uns zum größten Teil, ich glaube, wir haben die Zahlen, 95% unserer Teilzeitkräfte sind weiblich. Und jetzt bin ich auch eine Frau, ja. Und dann schaue ich mir das an und sage, was ist eigentlich der wahre Grund, dass Menschen bei uns in Teilzeit gehen oder oft der Grund? Und es geht um die Flexibilisierung der Arbeitszeit. Es ist ein Erkaufen der Möglichkeit, dass ich um 15 Uhr aus der Arbeit gehe, ohne schlechtes Gewissen, damit ich dann um 16 Uhr meine Kinder abhole, aus der Schule, aus dem Kindergarten, wo auch immer. Und wenn die dann um 19 Uhr ins Bett gehen, dann setze ich mich nochmal hin und arbeite nochmal 3 Stunden. Und das sage ich. Und auch da ist mir ganz wichtig zu sagen, ja, wir sind als Konzern verantwortlich. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser größtes Asset. Das heißt, ich muss mir das genau anschauen und genau mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in die Diskussion gehen. Das ist unsere Aufgabe als Führungskraft, in die Diskussion zu gehen und zu fragen, warum brauchst du Teilzeit? Ist es eine Flexibilisierung der Arbeitszeit? Oder ist es wirklich die Notwendigkeit, weil du sagst, ich muss auch, es ist nicht nur Kinder, und das möchte ich auch mal nochmal sagen, es ist ganz viel auch das Thema der Pflege, die noch viel stärker, wegen der Demografie, noch viel stärker auf uns zurollt. Das wird immer mehr und zunimmt. Das wird immer mehr. Und es werden auch deutlich mehr, aus meiner Sicht deutlich mehr Männer auch in Teilzeit gehen müssen, weil sie sich vielleicht um Angehörige kümmern müssen. Und genau deswegen war mein Post, und das ist auch sehr stark natürlich nach Ihnen gerichtet, in unser Unternehmen hinein als Kommunikation, die Führungsaufgabe von unseren Führungskräften ist es, zu hinterfragen und richtig zuzuhören. Und die richtigen Antworten zu finden, individuelle Lösungen für individuelle Probleme. Und das ist der Grund, warum ich sage, grundsätzlich bin ich gegen Teilzeit. Und was ich damit meine ist, ich bin grundsätzlich gegen eine Transaktionalität von Werkzeugen im HR-Bereich. Das heißt, wenn ich ein Werkzeug habe und es ist ein Teilzeitvertrag und einer kommt zu mir oder eine und sagt, ich möchte gern weniger arbeiten und hier links unterschreiben, Teilzeit 50%, das ist falsch. Und es bedarf einfach einer starken Führungskultur und an der müssen wir jeden Tag arbeiten. Und das tun wir bei der Strabag.
Wenn die Menschen Flexibilität wollen, was könnt ihr denn da noch tun oder was tut die Strabag noch? Weil ich nehme an, auf der Baustelle gibt es kein Homeoffice. Was könnt ihr noch machen, um Flexibilität anzubieten?
Ja, also wir sagen natürlich global lokale Präsenz. Also wir sind ein globaler Konzern, aber wir sind lokal verankert. Und Flexibilität kommt immer darauf an, wie man das sieht. Für mich ist Flexibilität sehr stark und eine unternehmerische Flexibilität. Das ist mir zum Beispiel sehr wichtig und ich sage, wir sind sehr dezentral aufgestellt. Wir geben sehr viel Verantwortung nach außen, nach dezentral hinein. Und beispielsweise unsere Gruppenleiter können Projekte für 1 Million Euro selber akquirieren und dann selber abwickeln. Das ist für mich eine Flexibilität, die kriegt man nicht in sehr vielen Unternehmen. Das ist ein großer Punkt. Und ich glaube, das ist wichtig. Auf der anderen Seite, und wir schauen uns natürlich Trends an. Also Homeoffice, ne? Du hast gerade Homeoffice angesprochen. 2018, hatten wir vereinzelt Homeoffice, weil natürlich genau der Grund kam, wie können wir unseren Angestellten Homeoffice geben, weil unsere Mitarbeiterin auf der Baustelle, die können nicht ins Homeoffice und das ist ja nicht fair. Das heißt, wir sind ein globaler Konzern und brauchen globale Lösungen für lokale Probleme oder Herausforderungen. Und dann kam 2020, die Corona-Krise und plötzlich konnten wir alle ins Homeoffice, ja, außer Gott sei Dank, die Mitarbeiterinnen auf der Baustelle durften weiterarbeiten, auch dank der Politik und der politischen Entscheidungen und Hilfe durften weiterarbeiten. Aber plötzlich ging Homeoffice und es ist für uns heute gang und gäbe. Und was möchte ich damit sagen? Wir schauen uns Trends an, ja. Aber, und da bin ich der festen Überzeugung, wenn wir Mitarbeiterinnen rekrutieren, dann wollen wir sie halten. Und wenn ich sie halte, dann kann ich nicht immer nur nach dem neuesten Trend gehen, sondern ich brauche, und das hatte ich vorher gesagt, individuelle Lösungen für individuelle Themen und individuelle Probleme. Und somit ist eine Flexibilisierung ist möglich. Beispielsweise haben wir die Vertrauensarbeitszeit. Wenn eine Mitarbeiterin zu uns kommt und sagt, ich möchte gerne um 15 Uhr gehen und arbeite dann am Nachmittag weiter, das ist möglich. Und das ist eine Flexibilisierung. Und ich glaube, Flexibilisierung ist kein Trend, es ist kein Werkzeug, es ist kein transaktionales, eine Lösung für alle Probleme, sondern tatsächlich, aus meiner Sicht, individuelle Lösungen für individuelle Probleme.
Karl-Heinz, du hast es vorher schon angesprochen. Kinderbetreuung ist ein wichtiges Thema, um eben die Menschen von der Teilzeit in die Vollzeit oder zumindest zur Aufstockung der Stunden zu bringen. Jetzt gab es vor ein paar Tagen eine Erfolgsmeldung von der Familienministerin. Im letzten Jahr wurden sehr viele Plätze ausgebaut von Plätzen, wo man sein Kind unterbringen kann, aber dann trotzdem nicht Vollzeit arbeiten kann, zu echten Vollzeitplätzen, wo die Eltern dann beide Vollzeit arbeiten können. Ist das schon genug oder braucht es da noch mehr?
Ja, genug ist es mit Sicherheit noch nicht, weil etwa 50% der Teilzeitarbeitenden, und das sind halt, wie schon gesagt, überwiegend Frauen, haben Betreuungspflichten. Und wenn wir da nicht Unterstützung schaffen, eben zum Beispiel im Bereich der Kinderbetreuung, wobei Kinderbetreuung ist mir fast der falsche Begriff. Eigentlich reden wir von frühkindlicher Bildung. Also es muss einen Bildungszugang haben. Aber natürlich geht es letzten Endes halt schon auch um die Möglichkeit, einem Job nachzugehen, zu vergrößern und zu erweitern. Nein, wir haben auch von unserem Haus ausgehend, war dem Präsidenten Mara und auch unserer Vizepräsidentin Schulz sehr, sehr wichtig, sehr offensiv vor einem Jahr ein Konzept auf den Tisch gelegt, wie der Ausbau schrittweise in Österreich stattfinden kann, auch was er kostet. Wir haben 4,5 Milliarden Euro errechnet. Und die Kosten setzen sich natürlich nicht nur zusammen aus baulichen Maßnahmen. Das ist ja noch das Einfachste. Ein Kindergarten ist schnell gebaut.
Und da freut sich auch die Strabag und andere Baufirmen.
Ja. Absolut. Wir machen es nicht nur drum, aber nein, aber du musst ja auch das Personal haben dafür. Da bist du wieder beim Thema, das wir gerade besprechen. Es fehlen ja dann letzten Endes auch die qualifizierten Menschen, die diese Jobs dann dort auch machen. Aber alles in allem, ja, es geht was vorwärts. Das ist sehr, sehr erfreulich. Aber man soll natürlich nicht auch die anderen 50% übersehen, die Teilzeit arbeiten, obwohl sie keine Betreuungspflichten haben, also selbst gewählt, aufgrund halt einfach, einer Entscheidung für eine bestimmte Lebensform oder ein Verhältnis Arbeitszeit zu Freizeit und so weiter. Das ist ja alles legitim, aber es hat in vielen Fällen durchaus auch monetäre Hintergründe. Es ist halt einfach nicht besonders attraktiv. Also wenn ich von 20 Stunden auf 30 aufstocke, dann kriege ich netto nicht 50% drauf, weil halt durch die steuerliche Progression ein zusätzlicher Teil weggefressen, unter Anführungszeichen, wird, der das Ganze ein bisschen unattraktiver macht. Ist nicht ganz leicht lösbar. Jetzt werden Dinge diskutiert wie ein Vollzeitbonus, ein steuerlicher. In Wahrheit ist natürlich unser sehr progressives Steuersystem, ist natürlich der Hintergrund dieser Entwicklung. Ein flacherer Verlauf unserer steuerlichen Progression wäre da sehr, sehr wünschenswert. Weil es ist bei nicht so wenigen Menschen tatsächlich das auch der Hintergrund, warum sie dann ihre Arbeitszeit nicht aufstocken. Also sie sagen, das rentiert sich nicht. Aber nicht, weil der Arbeitgeber es nicht zahlen will. Der zahlt ja brutto durchaus den Anteil dazu, aber es bleibt halt netto unterm Strich dann nicht das übrig, was an Arbeitszeit zugelegt wird.
Ich halte das vielleicht auch für einen ganz wichtigen Punkt, weil wir es oft, glaube ich, unterschätzen. Wir haben zwar die zweithöchste Teilzeitquote, aber ganz anders als in den Niederlanden ist es oft Teilzeit, die erstens weiblich ist und zweitens sehr lange existiert. Wir schaffen es nicht, dass Menschen, wenn sie eben diese Betreuungspflichten nicht mehr haben, ja, oder nicht mehr so haben, zurückkommen auf Vollzeit. Und das ist in den Niederlanden anders. Das ist in vielen anderen Ländern auch anders. Außerdem sprechen wir da oft von 32, 35 Stunden Wochen als Teilzeit, bei uns sind es dann die 20-Stunden-Woche, weil ich dann nicht mehr aufstocke. Und das hat mit den Anreizen zu tun. Also es geht gar nicht so sehr darum, die Potenziale, die es gibt, im Bereich derer, die wirklich jetzt gar nicht anders können, das wird schwierig sein. Und Kinderbetreuung ist ein Hebel dafür, aber gibt auch den Wunsch, manchmal zu Hause zu bleiben in der Zeit. Und das muss man auch akzeptieren. Aber wenn dann eben die Betreuungspflichten nicht mehr da sind, stocken viele nicht mehr auf. Und das hängt mit den Anreizen zusammen, hängt aber auch mit einer gewissen Kultur in Österreich zusammen. Und das gibt's in vielen Ländern nicht. Da müssen wir einfach ansetzen, aus meiner Sicht dran. Vielleicht noch ein Satz von mir. Ich glaube, dass wir es auch ganz klar machen müssen, wenn jemand, egal ob Mann oder Frau, der Betreuungspflichten hat, Vollzeit arbeiten möchte, soll es sowas wie eine Garantie für eine Betreuung für das Kind geben ab einem gewissen Alter. Das wird nicht ganz einfach sein, weil die Frage ist, wie weit muss ich fahren dafür möglicherweise, aber das wird man wahrscheinlich hinbekommen. Das geht darum, dass jemand, der Vollzeit arbeiten möchte, unterstützt wird darin, dass das auch möglich ist. Ja, und das ist im Moment nicht überall der Fall.
Da hat es vor etlichen Jahren in Hamburg einmal einen regional auf die Stadt Hamburg bezogenen, nicht nur Versuch, es gibt es immer noch, gegeben, dass man genau dort ansetzt und quasi Schecks ausgestellt hat für eine bestimmte Wochenstundenanzahl an Kinderbetreuung, also gratis Kinderbetreuung, aber angelehnt an das Ausmaß des Wunsches, die Arbeitszeit aufzustocken oder Arbeit aufzunehmen, hat angeblich, ich habe es jetzt die letzten Jahre nicht mehr so genau verfolgt, hat angeblich gut funktioniert und einen zusätzlichen Anreiz geschaffen.
Ja, bitte. Da, noch ganz kurz, ich glaube, ein wesentlicher oder ein wichtiger Punkt auch hierzu, was Sie es gerade auch gesagt haben, ist auch das Thema der Information an diejenigen, die Teilzeitarbeit nur leisten. Wie viel Pension habe ich denn weniger, wenn ich ein Jahr in Teilzeit bin? Und es ist erschreckend, wie stark das korreliert. Und die wenigsten, die in Teilzeit sind, über sehr viele Jahre, wissen eigentlich, welchen Impact das hat. Weil viele glauben, das ist jetzt so, das sind ja nur 3 Jahre oder das sind ja nur 4 Jahre. Das ist dann gleich 3, 4, 5% der Pension ausmacht, ist einfach, es ist ein großer Hebel und es sind sich ganz, ganz viele dessen einfach nicht bewusst. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt auch, hier mehr Informationen auch wirklich nachhaltige Informationen an die Bevölkerung zu geben.
Vielleicht nur 2 Zahlen, weil ich die immer so spannend finde. Frauen, in dem Fall sind es jetzt Zahlen zu Frauen von Statistik Austria, die Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren sind zu 52% in Teilzeit oder 53% derzeit. Und das ist oft nachvollziehbar, oft schwierig, Kinderbetreuung zu finden, gerade für Einjährige. Frauen, die Kinder haben im Alter von 16 bis 18, sind immer noch in 46% Teilzeit. Und das sieht man sozusagen nicht, dass er Teilzeit rauskommt. Ja. Und da ist der große Hebel aus meiner Sicht.
Und Sie haben vor 1,5 Jahren zu dem Thema auch noch etwas Weitergehendes gesagt, sinngemäß Menschen, die eben freiwillig in Teilzeit sind, die keine Betreuungspflichten haben. Und es sind ja nicht nur Kinder, man kann sich auch um seine anderen Angehörigen, vielleicht wenn sie Pflegefälle sind, kümmern. Also wer das wirklich freiwillig macht, weil er eben sagt, meine Work-Life-Balance ist mir wichtiger, die sollten dann auch weniger Sozialleistungen bekommen, weil sie auch weniger eingezahlt hätten. Da gab es ein bisschen Aufregung und Sie haben viel Kritik einstecken müssen dafür. Würden Sie das jetzt noch so sagen?
Ja, die Kritik ist ja deshalb gekommen, weil das freiwillig da weggefallen ist. Und das habe ich ganz klar gesagt im ursprünglichen Interview. Jetzt kann man diskutieren sozusagen. Aber ich glaube, es ist relativ klar, das ist allen klar. Wenn immer mehr Leute Teilzeit arbeiten, werden wir unsere sozialen Systeme nicht mehr finanzieren können. Jetzt gibt es gewisse soziale Systeme, die eindeutig 1:1 schon reagieren darauf. Pension zum Beispiel, da bekomme ich einfach weniger davon. Ist aber auch ein Problem, weil die jetzigen Arbeitskräfte zahlen die Pensionen der jetzigen Pensionistinnen und Pensionisten. Da habe ich schon ein Problem. Aber auch im Gesundheitssystem, im Bereich der Besteuerung, wenn alle weniger einzahlen, wird es halt schwieriger, den hohen Standard, den wir haben, aufrechtzuerhalten. Und jetzt kann man diskutieren, wie man damit umgeht. Aber das muss man einfach ansprechen können, ganz offen, dass das ein Problem ist für ein Sozialwesen, für ein Staatswesen, wenn es weniger Einzahlerinnen und Einzahler gibt in einem System. Und wir haben einfach viele Vorteile geschaffen, die unabhängig von der Arbeitszeit sind. Und das ist halt oft schwierig. Jemand, der 40 Stunden arbeitet und 2000 Euro verdient netto, der hat nicht viel. Das ist eh keine einfache Sache. Jemand, der aber 20 Stunden arbeitet und 2000 Euro verdient, ist vielleicht auch nicht komfortabel, aber ist eine ganz andere Situation. Nur bei fast allen Leistungen, die es gibt, öffentlichen, wird da nicht unterschieden. Und das ist unser Problem, glaube ich.
Bereuen Sie es, dass Sie da nicht mehr dran geblieben sind, um das auch noch in Ihrer Amtszeit zu ändern? Oder war das so schlimm, wie dann der Gegenwehr gekommen ist, dass Sie gesagt haben, gut, das greife ich nicht mehr an?
Nein, also wir haben das immer wieder auch angesprochen. Ich glaube, mittlerweile ist das ja auch, also wenn wir über die Frage Teilzeit, Vollzeit sprechen, wenn wir darüber sprechen, wie die Anreize sind, aufzustocken und so weiter, das Ganze hat natürlich ganz andere Dynamik aufgenommen. Ich glaube, dass das ja auch gut ist. Es braucht auch diese gesellschaftliche Diskussion. Man kann auch nicht von heute auf morgen das ändern. Oft, und das war mir auch sehr wichtig, ich habe auch gesagt, es geht mir gar nicht darum, jetzt die aktuellen Leistungen in Frage zu stellen. Es geht mir darum, dass wir in Zukunft drauf schauen, dass wir nicht Leistungen nur an Nettoeinkommen und nicht an der Arbeitszeit festmachen und damit weitere Anreize schaffen, in Teilzeit zu arbeiten. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Und das, glaube ich, ist jetzt durchaus etwas, was viel aktiver diskutiert wird. Also insofern, glaube ich, war schon was nicht ganz für die Katz.
Es geht ja nicht nur um diejenigen, die sozusagen Teilzeit arbeiten, dass die mehr arbeiten. Es gibt ja auch die Vollzeit arbeiten, die kann man ja zu mehr Überstunden motivieren, dann hätten wir auch mehr Arbeitsstunden in Österreich. Wie macht ihr das bei der Strabag? Wie bringt man die Leute dazu?
Also jetzt habe ich mal auch mal eine gute Meldung. Ja. Wir haben tatsächlich kein Problem, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Überstunden zu bewegen. Und es ist vielleicht auch etwas, was im Bau sehr spezifisch ist, aber es ist tatsächlich in der Branche sehr, sehr gängig, dass wir sehr viele Überstunden, nicht sehr viele, aber dass wir Überstunden, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Überstunden leisten und das ist völlig normal. Es ist vielleicht dadurch geprägt, dass wir einfach nur eine gewisse Zeit im Jahr bauen können. Das bedeutet natürlich auch für die Gewerblichen, sie können sich eine gewisse Anzahl Anteil an Stunden ansparen und bevor sie stempeln müssen oder stempeln gehen, können sie diese Stunden abbauen. Da würden wir natürlich viel lieber noch viel mehr Stunden aufbauen können. Das können wir im Moment noch nicht, weil wir von der anderen Seite da noch nicht so das grüne Licht haben, aber wir arbeiten daran. Aber ich glaube auch, dass es auch ein Thema ist, das sehr, sehr positiv ist, ist das Thema der gestalterischen Möglichkeiten. Das heißt, wenn jetzt ein Gruppenleiter, wie ich es vorhin gesagt habe, sein eigenes Bauprojekt hat und das hat er akquiriert und es ist 1 Million Euro und dann ist das sein Baby. Und dann möchte er, dass das fliegt und er möchte, dass es funktioniert und dann wird er dort sehr viel oder sie sehr viel dafür leisten, damit dieses Baby natürlich auch positiv ist und erfolgreich ist. Und deswegen meine positive Nachricht hier, der Bau hat keine Probleme, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Überstunden zu motivieren.
Aber diese Mitarbeiter hätten sicher alle nichts dagegen,
absolut,
wenn über diese 18 Stunden hinaus, wo derzeit der Überstundenzuschlag steuerfrei ist, eine größere Anzahl von Stunden steuerlich ähnlich behandelt zu sein.
Ich glaube, dass wir uns, dass alle hier sich in die Schuhe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versetzen können und sagen können, wenn mir mehr Geld im Börser bleibt, freue ich mich drüber. Keiner ist der Feind des Geldes, seines eigenen Geldes.
Gut, noch ein Thema gibt es natürlich, länger arbeiten, nämlich im Alter länger arbeiten. Während in Deutschland 2/3 der 60- bis 64-Jährigen noch arbeiten, sind sie in Österreich nur 1/3. Anders gesagt, die Deutschen gehen 2,75 Jahre später in Pension als die Österreicher. Die Frage an den Karl-Heinz ist das, wie können wir das aufholen? Und die Frage an dich wäre, sind die Deutschen fleißiger als wir?
Das der Eintrittsalter ist viel höher. Aber Entschuldigung.
Du meinst, es sollen sich alle ein Beispiel an mir nehmen, dass man mit 67 immer noch aktiv ist, oder? Ja, auch das ist einerseits ein gesellschaftlicher Trend in Österreich. Ich meine, ich zucke immer zusammen, wenn ich Menschen treffe, die mit 50 sagen, ich muss noch so und so lang oder ich habe noch so und so lang. Reißt's mir immer. Jetzt wird vielerlei Gründe haben. Aber Fakt ist, eine Gesellschaft, die ständig älter wird wie unsere, weil einfach weniger Junge nachkommen, wird erst recht darüber nachdenken müssen und nicht nur nachdenken, sondern auch Handlungen setzen, wie man die Menschen dazu bringt, mehr und länger zu arbeiten. Über mehr haben wir schon gesprochen, aber auch das länger arbeiten ist halt auch so ein Punkt. Es gibt viele Leute, die im Regelpensionsalter dann gerne noch 10, 15 Stunden, da ist jede Teilzeit auch willkommen, weil es immer das Volumen vergrößert, das Verfügbare. Aber auch da, sie scheuen sich dann davor, dass sie am Jahresende dann durch die Zusammenrechnung der beiden Einkommen eine Steuernachzahlung kriegen. Das ist zwar rechnerisch okay, man könnte theoretisch auch Vorsorge dafür treffen, dass man da ein bisschen was auf die Seite legt vom Nettoeinkommen, weil man weiß, dass eine Nachversteuerung stattfindet, aber es ist vielen zu mühsam, zu unsympathisch und tun es deswegen nicht. Ich glaube, wenn jemand im Regelpensionsalter noch weiter arbeitet, dann wäre es opportun zu sagen, bist einen bestimmten Freibetrag zu nehmen. Natürlich kann ich nicht das Generaldirektorsgehalt an Steuer und SV freistellen, aber einen bestimmten Betrag durchaus des Zuverdienstes Steuer und SV freizustellen, um den Anreiz zu erhöhen, entweder im Job überhaupt gleich zu bleiben, noch ein paar drüber hinaus, die Pension durchaus in Anspruch zu nehmen oder halt einen Wechsel zu machen und woanders dann noch einmal einen Job anzunehmen. Wir werden auch dieses Potenzial dringend, dringend brauchen. Aber auch da braucht es ein paar Anreize dafür. Und ich glaube, es wäre legitim, weil da entgeht auch dem Finanzminister und dem Sozialsystem nichts. Weil wenn sie nicht arbeiten, weil die Anreize fehlen, dann gibt's auch keine Beiträge für den Finanzminister, Lohnsteuer oder für die Sozialsysteme. Also ich glaube, das wäre eine Win-Win-Situation. Und ich meine, die Zeiten haben sich geändert. Früher ist man bei solchen Diskussionen Arbeitnehmervertretern gegenüber gesessen, die dann gesagt haben, ja, die nehmen die Alten, den Jungen die Jobs weg. Ich meine, die Zeiten sind vorbei bei der demografischen Entwicklung. Das muss jetzt doch inzwischen jeder kapiert haben.
Also vielleicht noch ein Satz hierzu. Die Frage, die ich immer dann gerne stelle, ist, wie viele von Ihnen haben denn schon mal eine Schwangere eingestellt? Und wie viele von Ihnen haben denn schon mal jemanden über 60 eingestellt? Und das ist das Thema, ja. Wir können ganz, ganz viel, also ich glaube, es gibt viele Anreize, die zu setzen wären. Auch dieses Thema des, wie mache ich das steuerlich? Aber das zweite Thema ist der Change, der Kultur-Change, den wir brauchen, auch bei uns in Österreich, dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 59, 60 sind, nicht sehen als potenzielles Risiko, weil die wollen ja eigentlich gar nicht mehr, sondern als wirklich potenzielle Arbeitskräfte, weil ich eigentlich gar keine potenziellen Arbeitskräfte mehr habe. Und ich habe auch auf LinkedIn darüber geschrieben, weil und auch sehr viele Dinge, die mich da erreicht haben. Wenn ein 59-Jähriger dort sitzt, der hat gegenüber einer Führungskraft, der ist 56, 57 und er sagt, sie sind ja viel zu alt. Und da muss man sich halt schon mal fragen, okay, wo stehe ich gerade und wo sitze ich da gerade? Und das sind schon Themen, mit denen müssen wir uns beschäftigen. Und darüber müssen wir auch reden können und auch diskutieren können.
Eins zieht sich ja durch diese ganze Diskussion. Das Image von Arbeit ist einfach nicht so besonders derzeit. Der gesellschaftliche Trend geht eher in die Gegenrichtung. Erst im Sommer hat die Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl gesagt, runter mit der Arbeitszeit. Ziel muss es sein, dass Arbeit so gestaltet ist, dass sie nicht krank macht. Also Arbeit wird gesehen als etwas, das krank macht, alt macht, unglücklich macht. Man hat keine Zeit für seine Familie, für seine Freunde. Man kann sich nicht entfalten. So ist ein bisschen das generelle Image. Herr Professor, was sagt denn da die Verhaltensökonomie? Wie natschen wir die Menschen wieder auf die Baustelle, in die Werkshalle oder ins Büro? Wie bekommt Vollzeit und wie kommen Überstunden mehr Social Proof? Oder anders gesagt, wie machen wir Arbeit wieder sexy?
Ja, das ist gar nicht so leicht, klarerweise, weil es nicht gesellschaftliche Entwicklungen gibt, die man gar nicht so leicht beeinflussen kann. Andererseits glaube ich auch, dass es manchmal übertrieben wird. Wir sehen es bei den Älteren, also bei fast jeder Diskussion, wo es darum geht, was machen wir da jetzt, Sozialversicherungsbefreiung und so weiter, sehe ich viele Menschen, die sagen, ich würde eigentlich gerne länger und mehr arbeiten. Also es gibt viele Leute, die arbeiten wollen und die auch die Vorteile sehen. Zeigt uns auch die Statistik. Menschen, die länger arbeiten, werden meistens auch tatsächlich älter. Jetzt haben wir das große Glück, dass viele unserer Jobs eben nicht mehr so körperlich belastend sind, wie sie vielleicht noch vor 50 Jahren waren. Das heißt, immer mehr Menschen arbeiten in einem Umfeld, wo es zwar Stress vielleicht gibt und andere Dinge gibt, aber eben nicht diese ganz große körperliche Belastung. Das heißt, sie sind relativ gesund, wenn sie in die Nähe des Pensionsalters kommen. Also wir haben viele Leute, die gerne arbeiten wollen und auch junge Leute arbeiten gerne. Ich glaube, wir müssen wegkommen von dieser Diskussion. Ich finde das auch ganz komisch. Ehrlich gesagt, wenn wir darüber diskutieren, die generelle Arbeitszeit zu reduzieren, und dann kommt das Argument, das ist ja viel produktiver, wenn die Leute weniger arbeiten. Das heißt, das rechnet sich von selbst, dann würden es erstens Unternehmen schon selbst machen. Und zweitens ist es ja so, dass die Arbeiterkammer dann immer wieder sagt, diese Verdichtung der Arbeitszeit ist so das Problem. Dass wir nicht, dass wir arbeiten, sondern die Verdichtung, der Stress, der entsteht. Und wenn ich jetzt nochmal 5 Stunden weniger arbeite und das Gleiche mache in diesen 35 Stunden, das ist ja logischerweise noch dichter. Also, und ich glaube, dass das tatsächlich eher das Problem unserer aktuellen Zeit ist, dass die Leute Schwierigkeiten haben, mit diesen schnellen Veränderungen, mit dieser Dichte an Arbeit umzugehen. Umso weniger, glaube ich, ist eine Verkürzung der Arbeitszeit das Modell, sondern einfach eine bessere Flexibilisierung ist so eine Möglichkeit, Individualisierung, auf die verschiedenen Menschen besser einzugehen. Und dann habe ich genug Leute, die gerne arbeiten. Ich glaube, da brauche ich auch nicht drüber hinaus machen. Ja.
Ich kann mich ja nur wundern über eine ausgerechnet von der Arbeitnehmervertretung ausgehende Diskussion, Arbeit macht krank und Arbeit ist eigentlich zu reduzieren, weil böse und schlecht. Es war die Arbeitnehmerbewegung, es war die Gewerkschaftsbewegung, die ja eigentlich Arbeit als zentralen Wert in den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit in der Vergangenheit gestellt haben. Und jetzt auf einmal beginnt, ausgerechnet von der Arbeiterkammer, viel mehr von der Arbeiterkammer als von der Gewerkschaft, eine Diskussion in eine Richtung, die Arbeit, die für viele Menschen Gott sei Dank nach wie vor wertvoller Teil ihres Lebens ist und auch erfüllender Teil ihres Lebens ist, jetzt auf einmal in ein Licht stellt, dass man das minimieren muss. Und ich kann mich nur wundern über diesen Shift eigentlich auch dort im Zugang zum Thema Arbeit und Arbeit als Lebensinhalt.
Was können denn Führungskräfte tun, um Arbeit attraktiver zu machen, Annette?
Also ich glaube, dass die Führungskraft sehr, sehr viel dazu beitragen. Und ich sage immer ganz gerne, your boss makes your day, your boss makes your career. Es ist einfach so, wenn du eine Führungskraft hast, die dich wachsen lässt, die dir zuhört, die dich nicht nur hört, sondern echt zuhört, die nachfragt, die dich entwickelt, die dich fordert, aber auch fördert, die für dich da ist, die dir den Rücken stärkt. Wer geht da nicht gerne in die Arbeit. Wer arbeitet da nicht gern für diese Führungskraft oder für dieses Team und rennt dann umso schneller? Und ich glaube, vieles haben wir ja heute schon gesagt, es geht darum zu sagen, ich gebe etwas für das Unternehmen und die Bezugsperson für das Unternehmen ist meine Führungskraft. Und da erwarte ich mir als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, dass die Führungskraft etwas mir zurückgibt und für mich da ist. Und wenn das funktioniert, dann rennt, glaube ich, aus meiner Sicht jeder. Und es ist natürlich auch eine Frage, welche Aufgaben gebe ich der Person? Weil natürlich muss es etwas sein, wofür ich auch rennen möchte. Also wenn ich etwas machen muss, was mir gar keinen Spaß macht. Aber auch da sage ich, es ist schon auch ein bisschen eine Verantwortung von einem selber zu schauen, was mache ich eigentlich gerne oder wohin möchte ich? Und wenn es das nicht ist, dann ist es etwas anderes. Aber eins ist ganz, ganz wichtig, choose your boss.
Gut, dann würde ich gerne Sie einladen, dass Sie mitdiskutieren. Meine Kollegin Sophia Gummerer bringt ein Mikro. Zuerst hat sich gemeldet der Herr da in der zweiten Reihe.
Hallo, Moritz Biffel-Bertschewitz vom Generationenprojekt Vollpension aus Wien. Das Thema, mit dem das Gespräch begonnen hat, die Arbeitsmigration. Wenn wir in Regionen schauen, wo das schon sehr konsequent umgesetzt wurde, wenn man jetzt 2 Tage in Dubai verbringt, dann erlebt man, dass dort der ganze Dienstleistungssektor von Menschen aus dem globalen Süden abgewickelt wird. Wie ist denn da die Idee und die Vision dahinter? Wenn man sich in Dubai mit Menschen unterhält, dann lernt man, dass die Lebensumstände so ausschauen, dass ein guter Teil des Einkommens, also das sind zumeist Männer, die dann einen guten Teil des Einkommens zu Frau und Kind schicken und darauf sparen, dass sie einmal im Jahr ihre Familie besuchen können. Ist das so die Idee oder was muss man tun, um Umstände zu schaffen, wo Menschen hier heimisch werden können? Wie ist da das Bild?
Also wenn wir zum Beispiel das Beispiel Philippinen hernehmen oder Indonesien, wo ich halt auch kürzlich war, die haben ja eher das Thema, auch zum Beispiel Dubai. In der Zwischenzeit sind diese Länder auch draufgekommen, dass sie ihre Arbeitsmigranten, die hinausgehen, besser begleiten müssen. Und wie gesagt, die Philippinen machen das sehr, sehr professionell. Also es gibt Arbeitsvermittlung nur über diese zertifizierten, akkreditierten Vermittler. Das wird auch regelmäßig überprüft. Sie versuchen es zwischenstaatlich zu organisieren, also wirklich nur mit Abkommen mit anderen Ländern, damit eben das, was dort ja zum Teil auch, Sie haben es so nicht angesprochen, aber zum Teil ja auch, was Arbeitsbedingungen anbelangt und so weiter, ja wirklich nicht unseren Vorstellungen entspricht, dass das eben vermieden wird und sie eher halt Abkommen machen mit Ländern, die einfach, so wie Österreich, auch einen hohen Schutzstandard im Arbeitsrecht, im Sozialrecht haben und sie schauen halt auch eher dorthin. Aber ja, es stimmt, auch die Philippinen zum Beispiel, da sind von den 120 Millionen Einwohnern etwa 14 Millionen im Ausland beschäftigt. Und nicht wenige davon, das ist sogar, schicken regelmäßig einen größeren Teil ihres Einkommens nach Hause, weil dort halt auch die Beschäftigungsmöglichkeiten nicht da sind. Jetzt kann man das gut finden oder nicht. Fakt ist, es ist dort ein volkswirtschaftlicher Faktor sogar in diesem Land, der nicht klein zu reden ist. Aber klar, wenn nicht die Familie dann irgendwann mitkommt, dann hat das natürlich genau diese Effekte, dass Familien natürlich getrennt leben mit all den Nachteilen, die sie halt auf sich nehmen, um halt gut leben zu können. Sowohl ihre Familie zu Hause, wie sie halt im Land, wohin sie migrieren. Aber dort, wenn es auf so einer Basis abläuft, wie gesagt, auch mit Ländern mit hohem Schutzstandard, dann denke ich, sind es schon eher Win-Win-Situationen.
Dann noch eine kurze Bemerkung, bitte.
Das war im Zusammenhang mit länger arbeiten war die Rede vom Generaldirektorengehalt. Ich möchte noch ein anderes Thema reinbringen.
Aber ich hab's nur in dem Zusammenhang gesagt, dass man natürlich einen Freibetrag machen kann, nur bis zu einer bestimmten Höhe, um das andere zu
verhindern. Absolut. Der Freibetrag wäre auch super. Also Altersarmut, ein in erster Linie weibliches Thema, 600.000 alleinstehende Seniorinnen. Davon lebt ein Viertel unterhalb der Armutsgrenze, ein Viertel 1 bis 50 Euro drüber. Ich denke, es geht also nicht nur um Weiterarbeiten, sondern es geht darum, auch Menschen, die bereits in Pension sind und nach 2, 3 Jahren draufkommen, dass es sich finanziell nicht ausgeht, da hier Anreize zu schaffen, Freibeträge, Incentivierung bei den Unternehmen. Sie haben die Vorbehalte angesprochen. Also ich weiß, bei uns ist es so, dass die pensionierten Mitarbeiterinnen deutlich weniger Krankenstandstage haben als unsere jungen Mitarbeiterinnen.
Super Projekt, ich habe es gerade bei mir ums Eck im vierten Bezirk.
Genau, da muss man vielleicht dazu erklären,
Projekt,
der Herr Biffel Bercevic leitet ein Lokal, das nennt sich Vollpension, und da arbeiten Pensionistinnen und Pensionisten im Service in der Küche, und der Charme des Lokals ist ein bisschen, als wären wir bei der Oma auf Besuch.
Genau.
Und zum Thema Arbeit macht krank.
Gut, aber jetzt wollen wir schon noch andere Leute zu Wort kommen lassen. Es tut mir leid, jetzt haben wir auch noch Werbung gemacht für das Lokal im vierten Bezirk in Wien. Herr Inten hat sich gemeldet. Bitte schön.
Walter Krohn, mein Name, von der Triple E Group, ein privatwirtschaftliches Unternehmen, das sich im Bereich der Informationstechnologie im Markt betätigt. Weniger eine Frage von meiner Seite, sondern ich würde gerne einfach einen wesentlichen Aspekt einbringen. Es gibt eine Fachkraft, die wir wahrscheinlich künftig massiv mit einbeziehen müssen, ja, die den Arbeitsmarkt massiv verändern wird. Ja. Und diese Fachkraft hört auf den Namen künstliche Intelligenz. Ja. Mit allen Vor- und Nachteilen. Die Vorteile: sie arbeitet Vollzeit, sie macht Überstunden, sie bildet sich ständig weiter, sie geht nicht in Pension, aber auch viele Nachteile. Sie schafft jetzt nicht unbedingt neue Arbeitsplätze, vor allem auch in Österreich. Warum? Wir sind jetzt nicht unbedingt das Land, das im Bereich der Technologie hier massiv wertschöpfend tätig ist, sondern wir sind mehr oder weniger Konsumenten dieser Technologien. Und jetzt komme ich zur Frage, was ist Ihre Meinung? Wie stark wird dieser Impact der KI sein? Ist es in den Vorhersagen, 400.000 Fachkräfte in allen Branchen gehen uns ab? Hat man da auch bereits berücksichtigt, wie viel wird KI abnehmen und wird gar nicht mehr durch Menschen wahrscheinlich passieren?
Vielleicht darf ich kurz darauf antworten, ja. Einfach nur aus Strabags Sicht. Ja. Also ich habe jetzt keine Zahlen für, wie wird es komplett für den Arbeitsmarkt etwas tun. Eins ist sicher, und Sie haben es gerade angesprochen, eins ist ganz klar, eine KI wird mir in den nächsten, wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren keine Brücke abreißen und eine neue Brücke bauen oder die Energietrassen bauen, die wir brauchen für die Klimaneutralität. Das wird eine KI heute nicht schaffen und auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren nicht. Natürlich sehen wir auch als Strabag einen großen Effekt und auch große Möglichkeiten mit der KI. Auch im Bereich Daten sind das neue Rohöl von morgen, diese Daten aufzubereiten und das effizienter zu gestalten. Aber jetzt auch sehr, sehr privat. Ich kann mit einer KI heute einen LinkedIn-Beitrag schreiben, aber meine KI wird mir heute leider meinen Geschirrspüler nicht ausräumen. Ich hätte es gern andersherum. Und das ist genau, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt. Wir werden noch, ja, es wird etwas verändern und es werden aber vielleicht neue Dinge dazukommen. Aber die Fachkräfte, von denen wir sprechen, die werden im Moment nicht dadurch erlöst.
Also ich bin vorsichtig geworden mit jedem Versuch der Einschätzung, was das denn bringen kann. Denken wir nur zurück an die Diskussion über die Digitalisierung und was da alles an die Wand gemalt wurde, an Szenarien, wie viel Arbeitslose das produzieren wird, und nichts davon ist passiert. Im Gegenteil, weil natürlich dadurch auch wieder viel Neues entstanden ist, Dienstleistungen, Wirtschaftsleistungen entstanden sind, die es vorher gar nicht gegeben hat. Mag sein, dass das ein bisschen eine dämpfende Wirkung hat, aber ich würde mich nicht trauen, das zu quantifizieren, ich weiß nicht.
Es gibt keine seriösen Studien dazu, muss ich ehrlich sagen. Also niemand weiß das. Und genau, wie du sagst, gegeben die Vergangenheit, bin ich auch eher der Meinung, es wird unsere Tätigkeiten, deswegen der Arbeitsmarkt wird verändert, es wird unsere Tätigkeiten verändern in vielen Bereichen.
Auch die inhaltlichen Anforderungen, die
Anforderungen, genau, wir werden andere Tätigkeiten wahrnehmen müssen, aber es wird jetzt per Saldo aus meiner Sicht auch keinen so riesigen Effekt auf die Beschäftigung haben.
Mein Name ist Claudia Reiterer, ich bin Journalistin. Es sind sehr viele konstruktive Vorschläge gekommen. Aber ein Bereich, der natürlich ausgelassen wird, wenn Sie sagen, Herr Generalsekretär, es fehlen bis zu 500.000, 200.000 Pflegekräfte, fehlen ungefähr bis 2050. Das ist quasi wahrscheinlich der größte Teil, der uns fehlt. Und hier ist schon die Frage an Sie, ob es nicht doch auch einen Gedanken wert ist, flexibel in diesem Bereich über Arbeitszeitverkürzung nachzudenken oder Anreize, wie die das schaffen. Ich habe sehr viele Freundinnen aus diesem Bereich. Eine ist eben so alt wie ich, 56, die sagt, sie muss bis 65 arbeiten. Sie arbeitet irrsinnig gern, aber sie schafft es körperlich nicht mehr. Dieser Beruf ist nicht anerkannt als Schwerarbeit, obwohl es körperlichste Schwerarbeit ist. Und sie sagt, ich schaffe das nur, wenn ich weniger arbeite. Dann schaffe ich es bis 65. Also sie will das. Also ich denke mir, dass man wahrscheinlich alles, also man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Und meine Frage wäre, und eben wenn man die Philippinen anspricht, weil dort will man natürlich viele Pflegekräfte herholen, hier höre ich, dass eben diese Deutschkenntnisse ein bisschen runtergeschraubt werden sollen. Aber gerade die Kommunikation ist quasi unter Umständen lebensrettend. Also was ich mich frage, ist noch diesen Bereich, wie man hier doch auch entgegenkommen kann mit der Arbeitszeit oder mit Geld.
Darf ich starten? Danke für die Frage, weil ich hoffentlich zuerst gesagt habe, dass es um die generelle Arbeitszeitverkürzung geht, wo ich skeptisch bin, aber nicht um die individuelle oder natürlich auch die kollektivvertragliche. Und wir haben gerade im Pflegebereich eine Reihe von Kollektivverträgen, die unter 38 Wochenstunden vorsehen als Normarbeitszeit, einige schon 36,5. Da haben tatsächlich die Kollektivvertragsverhandler beide Seiten erkannt, dass es für diesen Bereich sinnvoll ist, die Arbeitszeiten zu reduzieren. Und man hat die Gewinne, die es gab, die Produktivitätsgewinne, nicht in viel, viel höhere Löhne, sondern etwas stärker in Reduktion der Arbeitszeit bei gleich hohem Lohn investiert. Und das ist genau richtig. Sozialpartnerschaft soll genau sowas machen, dass eben Lösungen gefunden werden für die Branchen, die sehr unterschiedliche Voraussetzungen haben. Und ich gehe davon aus, dass der Trend in den Bereichen auch etwas weiter anhalten wird. Und ehrlich gesagt, muss es aus meiner Sicht noch mehr Flexibilität geben über die verschiedenen Altersgruppen hinweg, weil eine Pflegekraft, die 30 Jahre alt ist, ganz andere Voraussetzungen hat als eine Pflegekraft, die 60 Jahre alt ist. Was die Schwerarbeiterpension betrifft, da gab es schon lange Diskussionen. Ein Teil der Pflegekräfte hat Anspruch auf die Schwerarbeiterpension, ein Teil nicht. Das hängt ein bisschen davon ab, ob ich zum Beispiel auch in der Nacht Dienste habe und so weiter. Ich glaube, man kann darüber diskutieren. Auch da ist es so schwierig. Wir reden da immer von halt 5 Jahren Unterschied. Und wir haben da wenig Granularität in dieser Sache. Und das wäre, glaube ich, ein wichtiger Schritt, hier noch mehr die individuellen Belastungen zu berücksichtigen und nicht ganz so stark einfach. Und da gibt es Ungerechtigkeiten, das ist mir ganz klar, dass manche Schwerarbeiterpensionen bekommen, die eigentlich gar nicht so schwer arbeiten, andere, die sehr schwer arbeiten, da keinen Zugang haben, ist mir klar.
Vollstes Verständnis natürlich, das ist tatsächlich ein Beruf, der unglaublich fordernd und anspruchsvoll ist. Ich meine, rein rechnerisch ist natürlich ein bisschen ein Widerspruch, oder? Auf der einen Seite zu sagen, dort, wo wir schon zu wenig Leute haben, sollen wir jetzt noch die Arbeitszeit reduzieren. Also da wäre ich auch für das, was Sie vorher gesagt haben, für sehr viel individuelle Flexibilisierung und Flexibilität, die halt Arbeitgeber und Arbeitnehmer dann in solchen Fällen miteinander vereinbaren und leben müssen. Generelle Verkürzungen, ja, kann man natürlich machen, aber es verkürzt zunächst einmal das Angebot noch einmal. Und auf der anderen Seite, klar, wenn man dadurch mehr Leute gewinnen kann für solche Jobs, dann mag es unter Umständen unterm Strich netto vielleicht sogar ein Gewinn sein. Ist jetzt mit einigen Wenns und vielleicht behaftet, aber da würde ich schon sehr dafür plädieren, dass man in solchen Fällen halt auch sehr, sehr individuell und flexibel das Ganze handhabt. Und beim anderen, du hast es eh schon angesprochen, Kollektivvertragspartner haben ja viele Möglichkeiten. Nur ein Stichwort hat mich jetzt trotzdem noch etwas aufgestachelt, nämlich die Verteilung von Produktivitätszugewinnen. Das, was man bei den letzten Lohnverhandlungen die letzten 2 Jahre gemacht hat, war nicht die Verteilung von Produktivitätszugewinnen, weil die hat es nicht gegeben. Da hat man es in Wahrheit entweder auf Kosten der Erträge gemacht, die hohen Erhöhungen, und oder der Wettbewerbsfähigkeit. Und das ist am Ende des Tages dann auch nicht zum Vorteil der Arbeitnehmer. Aber das war jetzt ein Sidestep, der eigentlich nicht dahergehört. Aber ich muss gerade loswerden auf das Stichwort.
So, jetzt kommt die Barbara Schmidt von der Energie Österreich dran, die vorher von der Annette Scheckmann schon am Anfang unseres Gesprächs persönlich angesprochen wurde.
Ja, vielen Dank, Dankeschön. Ja, es stimmt, dass wir für die Transformation der Wirtschaft insgesamt, aber vor allem auch der Energiewirtschaft hin zu 100% erneuerbare Stromerzeugung ganz viele gut ausgebildete Arbeitskräfte brauchen. Tausende werden in den nächsten Jahren fehlen, auch weil uns eine ganze Generation fehlt, weil wir zu Zeiten der Liberalisierung an der Tausenderwende 2001 alle gespart haben und wirklich also da wenig Arbeitskräfte damals aufgenommen wurden. Deswegen appellieren wir auch an alle, die sich Sorgen machen um die Zukunft, alle, die Sorgen haben um den Klimawandel, wirklich sich zu engagieren in der Branche und hier mitzuarbeiten und hier wirklich etwas zu tun und daran zu arbeiten, dass wir den Klimawandel eindämmen. Was wir aber auch sehen ist, wir haben ein Problem mit der Ausbildung, deswegen viele Unternehmen bilden natürlich selber aus, vor allem viele Lehrlinge. Aber wir merken auch, dass die Studien so ein bisschen in Richtung, ja, also Umwelt und Bioressourcenmanagement ist wichtig, aber viel wichtiger ist auch Elektrotechnik. Elektrotechnik in der Lehre, HTL, aber auch Studien. Und da fehlt es halt auch ein bisschen in der Schulbildung. Also ich merke das jetzt bei meiner Tochter, die ist 13, laut der 1er Biologie 3er, die MINT-Fächer. Ich finde, da müsste man wirklich etwas tun, auch von der Bildungspolitik aus. Auch, und das ist ein zweites Thema, wir haben gesprochen über Teilzeitkräfte und Kinderbetreuung. Meine Tochter 13, also jetzt wird's wirklich schwierig. Jetzt braucht sie mich. Ja, bisher hat super funktioniert, Kindergarten und so weiter. Aber ja, ich glaube, jeder, der pubertierende Kinder hat, weiß, hier muss man schon auch noch zu Hause sein. Nicht, dass ich jetzt Teilzeit bin, aber da braucht es einfach Ganztagsschulen. Und ich verstehe nicht, warum hier nichts weitergegangen ist. Also das wäre jetzt die konkrete Frage. Ja, wie schaut's aus mit Ganztagsschulen und einem guten Bildungsangebot?
Mal entspannt zurücklehnen, ne?
Vielleicht kann ich noch... kann auch was sagen. Ich fange, wenn ich darf, ganz kurz an. Ja, das stimmt. Wir sehen das öfters, dass es oft gar nicht so die frühkindliche Betreuung oder Bildung ist, die das Problem darstellt. Es ist dann die Volksschule, wo dann plötzlich keine Nachmittagsbetreuung und keine Nachmittagsschule mehr da ist. Und dann vielleicht später auch noch, da ist es nicht mehr ganz so tragisch, weil mehr Stunden, aber es ist dann oft so ein, mit sechs so ein Problem, eine Problemzeit dazu kommen. Die Ferienzeiten, also in der Praxis ist alles noch viel komplizierter. Das ist mir alles klar. Ja, wir brauchen einfach mehr Angebote. Und das ist die Frage, wie man es macht, ob das Ganztagsschulen sind, ob es Betreuungsangebote am Nachmittag gibt. Es gibt aber auch schon recht viel von den Gemeinden. Viele engagieren sich da ganz gut. Ja, das kann man ja auch nicht ganz so einfach immer alles aus der Bundesebene heraus steuern. Schulen sind nun mal Landes- und teilweise Gemeindesache. Jetzt sagen die Gemeinden immer, ja, braucht man halt mehr Geld. Jetzt haben wir 4,5 Milliarden im Finanzausgleich für den Kinderbetreuungsausbau, gerade im Kindergartenalter und davor, also gerade im Alter von 2 bis 3 und 1 bis 3. Ja, es wird auch da mehr Geld brauchen, aber es ist halt immer eine Sache, unendlich sind die Ressourcen auch nicht im Endeffekt des Bundes. Aber dass es wichtig ist und dass gerade in dem Bereich auch wirklich oft die praktischen Probleme auftreten, gar nicht so sehr im Alter von 3, 4, ist mir sehr bewusst.
Ich meine, es ist eine tagfüllende Diskussion natürlich. Wobei, wir ziehen es schon ein bisschen natürlich auch vom vorschulischen Bereich hinauf, weil wenn halt Kinder mit 6 Jahren in die Schule eintreten dann und nicht der deutschen Sprache so mächtig sind beispielsweise, und das sind nicht nur Migrantenkinder, dass sie einem Unterricht auch ordentlich folgen können, dann beginnt das Problem natürlich schon. Das zieht sich dann in die Schule hinein. Und klar, du kannst nicht mehr von einem Familienbild von vor, ich weiß nicht, 30 Jahren ausgehen, wo natürlich ergänzend und komplementär zueinander Schule und Elternhaus sich die Bälle irgendwie in vielen Fällen zugespielt haben und halt zu Hause noch Dinge gemacht wurden, ergänzend zur Schule. Das findet halt vielfach nicht mehr statt, weil es diese Art von Familien oft nicht mehr gibt, oder halt berufstätig oder was auch immer oder alleinerziehend und. Und ja, selbstverständlich geht's zu langsam. Gebe ich dir völlig recht, aber es geht zu langsam, der ganztägige Ausbau, und muss viel schneller gehen. Wobei, die Bemühungen sind schon da, und auch da ist es wieder, es geht nicht um Gebäude. Entweder sind sie eh schon da, die Schulen, es geht halt auch wieder um Personal, das kostet und ist zum Teil auch nicht auffindbar. Also, und man hat zu spät begonnen. Man hat sicher zu lang auch einer Aufgabenteilung nachgehangen, die es einfach nicht mehr gibt oder vielfach nicht mehr gibt. Muss ich da leider völlig recht.
Die Dame, bitte. Also ich mag mich bei der Barbara nochmal bedanken für die Frage und einen kleinen Zusatz machen. Ich habe eine Tochter, die jetzt gerade in einer HTL maturiert hat, und ich habe sie war eine der wenigen, wie man sich vorstellen kann. Und ich habe sie gefragt, was hat dich denn eigentlich bewogen, dorthin zu gehen, mit vielen durchaus kulturellen Hürden, die zu nehmen waren. Und sie hat gesagt, die wollen mich wirklich. Die wollten mich wirklich. Die haben mir ein paar Mal gezeigt, liebes Mädchen, spring da drüber, wir wollen dich wirklich hier behalten. Und das ist schon eine ganz wesentliche Sache, die auch für Menschen, die zu uns arbeiten kommen, sollen, gilt, die Macht davon, wir wollen dich wirklich, das darf man einfach nicht unterschätzen. Barbara Guback, Organisationsberatung, ich habe auch bei mir im Betrieb zum Beispiel jemanden, die aus Syrien gekommen ist, und ich muss sagen, die Rückmeldung, wir wollen dich wirklich, wenn ich freundlich bin, würde ich sagen, ist es ja verhalten. Ja, und da fehlt mir auch zum Teil auch die Stimme der Wirtschaft, die dafür eintritt, dieses Wir wollen dich wirklich. Ich habe mit jemand gesprochen, der nach Kanada ausgewandert ist und hat seine Arbeitsgenehmigung bekommen mit den Worten, machen Sie uns besser. Und das finde ich sehr schön, das würde mich einladen. Und ich habe mir gedacht, ja, und das Problem in Österreich ist, dass die allermeisten Menschen sich nicht vorstellen können, dass jemand kommt und uns besser macht.
Viel politisches Kleingeld zu gewinnen.
Absolut, aber leider, da braucht es doch eine Gegenstimme, die für diese Idee eintritt, dass die Leute, die da kommen, mal grundsätzlich eine Möglichkeit sind, dass wir besser werden. Und diese Stimme ist sehr, sehr leise, und ich glaube auch gar nicht, dass sie so politisch im engeren Sinn, also parteipolitisch, noch kommen kann. Daher also wirklich auch die Motivation derer, die das brauchen, da auch hörbarer aufzutreten. Also die Idee, der Umstand, dass jemand zu uns kommt, ist einmal zuerst, dass wir die Möglichkeit, besser zu werden. Danke.
Dankeschön. Das war jetzt keine Frage, sondern ein Appell. Kommen Sie zu uns und machen Sie uns besser. Der Herr Sewelder, bitte.
Karl Sewelder, Ex-Banker. Können wir uns die Altersteilzeit weiter leisten?
Naja,
das ist einmal auf den Punkt. Dankeschön. Das ist
eine ganz klare Frage, genau richtig. Die Altersteilzeit ist ein Modell, das entwickelt wurde, um Menschen, die vielleicht gesundheitlich nicht mehr die Chance haben, voll zu arbeiten, das Pflegebereich ist genannt worden, weit im Berufsleben zu halten. Deshalb glaube ich, dass sie grundsätzlich eine gute Idee ist. Hat sie das immer erreicht? Nicht immer. Jetzt haben wir in dieser Legislaturperiode die Diskussion gehabt. Wir haben die geblockte Altersteilzeit, die Förderung der geblockten Altersteilzeit auslaufen lassen. Die läuft jetzt in den nächsten Jahren aus. Das finde ich richtig. Weil bei der geblockten Altersteilzeit sehe ich das sehr schwer. Wenn jemand nicht mehr gesundheitlich voll arbeiten kann und dann aber 2,5 Jahre voll arbeitet und dann nicht mehr arbeitet, ist das eine geförderte Frühpension und keine Altersteilzeit. Das war nicht ganz einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist immer so, jeder sagt halt, okay, ich habe damit gerechnet, es sind halt Anspruchsdenken, kann ich auch verstehen. Jeder, der halt in der Nähe dieser Zeit ist, möchte das machen. Aber das, glaube ich, war richtig, das zu machen. Ob die Altersteilzeit an sich, jetzt diese gleitende Variante, sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Ich glaube, wir müssen in den nächsten Jahren uns mehr Gedanken machen über diese Übergangszeit von, was soll man sagen, 60 bis 70. Wir haben da viele Möglichkeiten. Wir haben die Altersteilzeit, wir haben die Teilpension, wir haben Leute, die nach dem Pensionsantritt arbeiten.
Korridorpension.
Wir haben Zuschläge, Abschläge. Also ich glaube, im System, in diesem System ist manches noch nicht so, dass die Anreize völlig kongruent sind. Und da kann man einiges tun. Und da gibt's gute Ideen. Ist aber immer ein großer Umbau des Pensionssystems damit verbunden, was nicht ganz trivial ist. Aber ich glaube, da kann man durchaus einiges machen noch, um Leute länger im Berufsleben zu halten. Ich finde eine Teilpension gar nicht so schlecht. Zu sagen, ich kann mir einen Teil der Pension rausnehmen, sag, das gilt, das sind wir 30%, 50%, aber dann arbeite ich noch einige Jahre 50% weiter und der Rest der Pension bekomme ich dann in Abhängigkeit davon, was ich angesammelt habe, bis zu diesem Zeitpunkt. Und das ist, glaube ich, ein Modell, das interessant ist als diese Teilzeit.
Ja, es gibt auch das eine Instrument, zum Beispiel, wenn du einfach die Pension später antrittst, dass sich dadurch dann in der Folge die Pension jährlich um einen bestimmten Prozentsatz noch Zuschläge erhöht. Gehabt, ja. Der Prozentsatz ist jetzt eher ein bisschen erhöht worden, ist meines Erachtens immer noch zu niedrig, weil wenn ich dann natürlich 15 Jahre brauche, bis sich der Verzicht amortisiert, das erlebst du ja gar nicht, oder? Wenn man vom Durchschnitts, ja, von der Durchschnittslebenserwartung ausgeht, also das müsste deutlich erhöht werden. Also da gäb's einen Haufen Stellschrauben, aber zurück zu dem, ja, in vielen Betrieben war das ein beliebtes Instrument. Also der Herr Minister hat sich nicht unbedingt überall beliebt gemacht, wie er die geblockte hat auslaufen lassen, habe ich schon einige Protestanrufe bekommen. Aber es ändert an der Sache nichts, dass es in Zeiten eines Arbeitskräftemangels und das falsche Instrument ist, weil es ja auch auf das, was du angesprochen hast, nicht die richtige Antwort ist, wenn jemand jetzt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr voll kann. Warum kann er dann noch 2,5 Jahre voll und dann gar nicht mehr? Da ist ja das Modell, gleich runterzufahren und hineinzugleiten, das zumindest aus dem Aspekt heraus logischere. Ja.
Gut, wir haben den Saal leider nur noch wenige Minuten gebucht, deswegen kann ich leider keine Fragen mehr nehmen. Mir wurde auch eine Frage an Sie noch mitgegeben, eine persönliche, die aber auch mit dem Thema Arbeit und Arbeitsmoral zu tun hat, weil Sie werden ja dann aus der Bundesregierung ausscheiden. Wir rechnen einmal damit, hoffentlich zu Weihnachten oder so, weil da wird es eine neuere Bundesregierung geben.
24 oder 25?
Ihren nächsten Job, Sie sind designiert als Nationalbank-Gouverneur, werden Sie dann aber erst ein halbes Jahr später antreten. Was planen Sie denn arbeitsmäßig für die Zeit dazwischen? Oder sagen Sie, nein, dann nehme ich mir mal eine Auszeit. Ich bin fürs AMS
zuständig.
Und mache auch mal ein Sabbatical.
Nein, es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass ich an der Uni Wien beurlaubt bin. Und das hat diese Beurlaubung an sich, dass am ersten Tag, wenn ich nicht mehr Minister bin, ich an der Uni Wien meinen Dienst antreten muss. Also ich werde weiterarbeiten.
Gut, dann vielen Dank für diese Diskussion. Danke für die rege Teilnahme. Sie haben Ihrem Ruf als Alpbach-Community alle Ehre gemacht. Ich nehme mit einen ganz wichtigen Satz: Wer länger arbeitet, lebt auch länger. Vielen Dank für diesen Insight, Herr Professor. Und auch von der Dame im Publikum den Appell:
Machen Sie uns besser.
Kommen Sie zu uns, machen Sie uns besser. Also falls Sie diesen Podcast im Ausland hören oder falls jemand hier im Raum ist, der nicht aus Österreich ist, sondern nur zum Forum Alpbach zu Gast, bitte bleiben Sie hier, machen Sie uns besser. Vielen Dank. Thank you.